Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Amanda Anisimova hat das WTA 1000 in Peking gewonnen. Die beiden Herrentitel in Peking und Tokio wurden schon letzte Woche vergeben. Jetzt momentan läuft Shanghai. Nächste Woche können wir nicht aufnehmen, deswegen werden wir hier schon über Tokio und Peking letzte Woche sprechen. Wir werden über Shanghai sprechen und wir werden über das Pekinger Frauenturnier sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Just Baseball? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist alles durcheinander, selbst meine Moderationen sind durcheinander.
Ja, bei Baseball kann ich wirklich nicht weiterhelfen. Ich war einmal bei einem Baseballspiel, da hört es dann auch auf in meinem Leben.
In den USA oder hier?
Ja, das irgendwo in San Francisco. Wir haben um ein oder zwei Matches irgendeinen Rekord von Barry Bonds verpasst. Muss 2007 oder so gewesen sein. Wer weiß, was für ein Rekord.
Ja, naja. Aber ich bin im Moment in den Baseball-Playoffs, deswegen möge man mir das verzeihen, dass ich das jetzt hier so anmoderiert habe. Aber es lohnt sich auf jeden Fall nochmal auf die Herrenturniere in Tokio und Peking zurückzuschauen. Und da im Moment Shanghai läuft, können wir nachher noch ein ganz kleines bisschen drüber sprechen, über die Ergebnisse, über die ersten Ergebnisse in Shanghai. Wollen aber gerade jetzt nochmal anfangen, bevor wir mit den Frauen anfangen. Gael Monfils hat seinen Rücktritt für Ende nächster Saison angekündigt. Er ist jetzt 39 Jahre alt, hat gesagt, ich hatte eine ziemlich gute Zeit, ich möchte keine dieser Sekunden missen, die ich hatte. Er hat natürlich in einer Zeit gespielt, das ist ihm und auch anderen Spielern leider so widerfahren, als die Big Three, Big Four, Big Five, wie du sie auch nennen möchtest, auf dem Höhepunkt ihres Könnens waren. Und er hat gute Matches geliefert, er hat fantastische Wochen gespielt, er hat zwischendurch, war er der athletischste Spieler, über weite Teile eigentlich seiner Karriere, war er der athletischste Spieler, den die Welt gesehen hat. Es hat nie mit dem ganz, ganz großen Titel funktioniert, aber wenn er nächstes Jahr abtritt, dann wird da schon eine Lücke entstehen im Herrentennis, oder?
Ja, ich bin auch gespannt, ob er überstrahlt werden wird von Djokovic, der unter uns der nachzieht und sagt, das ist meine letzte Saison. Ich bin gespannt.
Das wäre gemein. Weißt du, Djokovic hat Monfils schon die letzten 15 Jahre stets das Spotlight geklaut. Das wäre ein fieser Move.
Ja, ich glaube, Monfils hat ihn nie besiegt, ne?
Nee, hat er nicht.
Ja, und Monfils galt damals wirklich Anfang der Nullerjahre als das Riesentalent, hat fast den Grand Slam bei den Junioren gewonnen. Ich glaube, Andy Murray hat das damals verhindert. Und das gesagt, er war ein herausragender Athlet. Am Anfang hat er ehrlicherweise keine herausragende Vorhand gehabt und war halt auch jemand, der sich relativ viel auf die Abwehr verlassen hat. Der hat dann so ein bisschen angepasst über die Jahre. Aber es hat dann doch an ein paar Ecken und Enden gefehlt und trotzdem habe ich das Gefühl, er geht total im Reinen aus dem Tennis. Also ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie das Gefühl hat, er hätte was verpasst. Er wird sicherlich lieben gern noch ein Grand Slam Turnier mitnehmen. Er wird es nicht mehr gewinnen, aber wäre für ihn natürlich irgendwie das Herausragende. Und trotzdem hat er halt natürlich einen absolut prägenden Eindruck hinterlassen. Also wenn man jetzt das Kriterium nimmt, man könnte eine Ära im Tennis nicht ohne jemanden denken. Das wird häufig, glaube ich, in den USA für die Hall of Fames genommen. Dann würde man sagen, na, eigentlich müsste er in die Hall of Fame, wird er nie reinkommen. Und trotzdem ist er halt, ja, eines der prägenden Gesichter, Spieler der letzten, kann man schon bald sagen, 20 Jahre gewesen.
Ja, er hat eine Bilanz gegen Djokovic von 0-20. Mhm. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen, gegen Roger Federer 4-10. Gegen Andy Murray hat er ganz selten nur gespielt, hat er irgendwie 2-4. Gegen Stan Wawrinka hat er 4-3 Bilanz und gegen Sinner und Alcaraz hat er jeweils einmal gewonnen und 5 bzw. 3 Mal verloren. Er hat insgesamt 13 Karrieretitel in seiner Karriere gewonnen. Er hat das beste Turnier oder das größte Turnier, was er wohl gewonnen hat, das waren zweimal in Rotterdam, also einmal Stan Wawrinka und einmal Felix Auger-Aliassime besiegt hat. Dann hat er noch Washington als 500er Turnier gewonnen, ansonsten nur 250er Turniere. Es ist aber wirklich auch erstaunlich, wie ein Spieler, der so ein Resümee hat, zweimal Halbfinale bei einem Grand Slam, kein 1000er Turnier gewonnen, 3 500er, wieder so ein nachklingenden und nachhallenden Ruf dann auch noch hat. Also es wird sich in 20 Jahren auch jeder noch an Gael Monfils erinnern, weil er einfach so eine spektakuläre Spielweise zwischendurch hatte, weil er zwischendurch vielleicht dann auch eher den guten Punkt als den sicheren Punkt genommen hat und weil er einfach eine sehr schillernde und ich glaube auch sehr freundliche Person ist.
Ja, ein paar, so ein bisschen Grigor Dimitrov, fünf Jahre vor Dimitrov.
Ja.
Also, ne, auch jemand, der an allen Ecken und Enden geschätzt und auch teilweise geliebt wird. Und ich meine, er hätte damals, es müsste eigentlich das Finale gewesen sein in Monte Carlo gegen Rafael Nadal, wo er, meine ich, doch den ersten Satz gewonnen hat und es am Ende relativ knapp verloren hat. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, damals einen Tausender-Titel zu holen. Und auch sonst hat er Möglichkeiten gehabt, aber er war dann doch schon ein Stück weiter weg, zum Beispiel als Dimitrov, denke ich, wenn man jetzt im Nachhinein drauf schaut. Und er, glaube ich, wird für viele ein Vorbild gewesen sein oder jemand, zu dem sie aufgeschaut haben. Ich meine, ich denke an die Begegnung mit Ben Shelton. Irgendwann in diesem Jahr ist das gewesen, wo Shelton das nochmal gesagt hat. Und er wird absolut in Erinnerung bleiben und ich kann mir auch vorstellen, dass er noch ein paar Höhepunkte im nächsten Jahr setzen wird.
Und mit Elina Svitolina momentan das glamouröseste Paar des Welttennis bildet er momentan. Und ja.
Zumindest von dem wir wissen.
Ja, von dem. Das ist wieder was für unsere Special-Rubrik, irgendwie buntes Tennis oder so. Naja, das war unsere kleine Vorausschau auf Gaël Monfils, der Ende nächsten Jahres seine Karriere beenden wird. Er hat es jetzt dann schon angekündigt. Kommen wir zu den Frauen, die in den letzten anderthalb Wochen in Peking gespielt haben. Es waren ein 96er-Turnier, also 32 gesetzte Spielerinnen, die ein Freilos hatten, ansonsten ein 128er-Draw. Und am Ende gewinnt Amanda Anisimova. Amanda Anisimova hat im Finale gegen Linda Noskova, in einem Finale, was man vorher vielleicht nicht zu 100% erwartet hätte, mit 6:0, 2:6 und 6:2 gewonnen. Und Anisimova krönt ein Jahr, das seit Doha eigentlich unfassbar Fahrt aufgenommen hat. Sie hat Doha gewonnen, das war ihr erster Masters 1000 Titel in diesem Jahr. Dann hat sie in Wimbledon und bei den US Open jeweils das Finale erreicht. In Wimbledon ist sie schwer vorgeführt worden. Bei den US Open hat sie einen großen Kampf angeboten. Sie hat jetzt das zweite Tausender-Turnier in diesem Jahr gewonnen, ihren vierten Titel insgesamt, ist in der neuen Weltrangliste auf Nummer 4. Und wir haben schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Anisimova so ein bisschen ein Paulini-Jahr 2025 hinlegt, aber es ist das Paulini-Jahr 4 oder 5 Jahre früher. Und das ist doch eigentlich ein Ansatz, beziehungsweise da muss man doch drüber nachdenken, dass das sehr, sehr nachhaltig sein kann, was Amanda Anisimova hier gemacht hat.
Ja, und sie hat Paulini hier besiegt.
Ja.
Also war eine super knappe Geschichte, aber sie hat es für sich entschieden. Und wir hatten schon drüber gesprochen nach den US Open. In der Theorie sollte es für sie weitergehen, als es jetzt zum Beispiel bei Paulini der Fall war, aber als es zum Beispiel auch bei Vera Svonareva vor 14, 15 Jahren der Fall war. Die hatte ja auch Wimbledon, die US Open, jemals das Finale erreicht, hat dann daran nicht mehr wirklich anschließen können, also ist noch oben an der Spitze dran geblieben, aber hat dann nicht den nächsten Schritt machen können. Ich glaube, den kann man Anisimova zutrauen. Sie hat auch hier in dem Turnier zumindest im Match gegen Coco Gauff gezeigt, dass sie wirklich das Niveau der absoluten Spitze halten kann. Ich glaube, es hat jetzt so ein bisschen ein paar glückliche Fügungen gegeben, dass sie den Titel geholt hat. Da sind so ein paar Sachen gewesen, die jetzt vielleicht nicht jede Woche klappen, aber ich würde auch sagen, vom Niveau her ist sie oben dran. Und ich denke, es ist auch ziemlich klar, was sie noch verbessern muss. Vor allem, wenn sie Richtung Aufschlag guckt, der ist meiner Meinung nach nicht so gut wie der von Świątek und auch nicht wie der von Sabalenka. Aber rein vom Spiel, von der Grundlinie ist sie auf jeden Fall an dem dran, was die beiden im Moment anbieten.
Anisimova hat in der ersten Runde Katie Bolter besiegt, die vorher durch ein ganz, ganz hartes Match gegen Hailey Baptiste musste. Dann gegen Zhang Zhuai hat sie mit 7:6, 6:0 gewonnen, wobei der Tiebreak des ersten Satzes einfach ein komplettes Spektakel war. 13:11 hat sie den gewonnen. Dann gewann sie gegen Karolina Muchova mit 1:6, 6:2, 6:4. Da hat es lange gedauert, bis sie in dem Match drin war und Muchova so ein bisschen nachgelassen hat. Dann gegen Jasmine Paolini, auch eine ganz, ganz enge Nummer. 6:7, 6:3, 6:4. Und dann das Halbfinale gegen Coco Gauff, wo sie Gauff überhaupt keine Chance gelassen hat beim 6:1, 6:2. Und jetzt gegen Linda Noskova hat sie sich dann auch eine Pause genommen im zweiten Satz, wo sie wirklich nicht gut gespielt hat und wo Noskova deutlich besser gespielt hat. 6:0, 2:6, 6:2. Du hast es gerade gesagt, es hat die ein oder andere Phase gegeben, die nicht in Richtung von Anisimova gelaufen ist. Aber nach diesem Jahr ist dann ja auch wahrscheinlich auch bei Anisimova das Selbstvertrauen so unerschütterlich, dass sie denkt, da komme ich wieder raus. Wo früher dann vielleicht der ein oder andere Selbstzweifel war, scheinen in diesem Jahr wirklich keine Grenzen mehr gesetzt zu sein.
Ja, ich bin an einer Zahl hängen geblieben, die es vielleicht so ein bisschen in beide Richtungen erklärt. Also das war, dass sie 37 Breakbälle zugelassen hat. Das ist relativ normal für so ein Turnier. Sie hat allerdings 27 davon abgewehrt. Hört sich jetzt vielleicht gar nicht so viel an, ist aber eine überragend hohe Quote, sind 73%. Sonst schafft sie 57 über die Saison. Rybakina, die beste Spielerin auf der Tour, schafft 65. Jetzt stellen wir uns vor, sie hätte noch 3, 4 dieser Breaks zugelassen. Dann wäre wahrscheinlich spätestens gegen Paulini irgendwo Schluss gewesen. Und so knapp geht's ja da oben zu. Und es zeigt, sie kann sich nicht ganz so auf den Aufschlag verlassen wie die anderen, als in, dass sie doch noch relativ viele Breakbälle zulässt. Und der Aufschlag ist vermutlich jetzt einfach im Gesamtkontext von Anisimova der schwächste Schlag, auch vielleicht derjenige, den sie noch verbessern kann. Und dann eben, dass ihr so eine Woche gelingt, wo sie so viele Chancen abwehrt. Weil es hätte gegen Muchova schief gehen können, es hätte gegen Paulini schief gehen können und dann hätte sie gar nicht die Chance bekommen, Goff so abzuziehen, wie sie es hinbekommen hat. Und das ist dann wirklich so ein bisschen der Unterschied. Sie ist natürlich eine leicht komplettere Spielerin, sie bewegt sich ein bisschen besser, der Return hat aufgeschlossen, aber es gibt jetzt keinen Riesenunterschied zu der Spielerin, die Anisimova früher war. Sie hat sich jetzt nicht neu erfunden, sondern sie nutzt jetzt konsequenter die Chancen, die sie hat und wehrt die der Gegnerin ab. Und so hat sie dahin oben hin aufgeschlossen. Ich tippe, um jetzt wirklich einen Grand Slam zu gewinnen, um sich da oben auch nächste Saison zu halten, wird sie ein bisschen was beim Aufschlag noch machen müssen. Aber sonst ist sie nah dran.
Aber wir sind uns doch einig, dass die Australian Open wirklich eine mega Chance sein müssen.
Ja,
relativ schneller Hartplatz. Ist am Anfang der Saison. Die Spielerinnen haben dann eine relativ lange Pause gehabt, um sich dann auch mal wieder zu regenerieren. Ich glaube, dass sie eine wirklich große Chance da hat.
Wimbledon eigentlich auch, US ja. Open auch. French Open, klar, hat sie mal das Halbfinale erreicht, aber so ganz glaube ich nicht dran, wenn ich ehrlich bin, dass das so ihr Grand Slam Turnier werden wird. Also an sich öffnet sich ein Fenster für 2, 3, 4 Jahre. Jetzt ist natürlich immer die Frage, kann sie das bestätigen aus dem letzten Jahr? Hat sie irgendwie wirklich die Einstellung und Mentalität, oben dran zu bleiben? Und dann kann sie ja zu Paulini gucken. Die ist nicht mehr ganz erfolgreich wie im letzten Jahr, aber ich würde fast sagen, sie ist eine leicht bessere Spielerin als im letzten Jahr. Die hat nochmal zugelegt, die holt im Moment das absolute Maximum raus. Das Maximum reicht nicht für einen Grand-Slam-Titel, aber es reicht, um oben dran zu bleiben. Und jetzt die Frage, wird Anisimova nochmal leicht besser? Weil ich gehe davon aus, dass Sabalenka nicht schlechter werden wird. Frau Ehrgeizig wird sicherlich auch besser werden. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Von daher, jetzt gucken wir, ob Anisimova die Mentalität hat, da oben dran zu bleiben.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich finde dann die Spielerinnen, die im Moment jetzt gerade reinkommen, auch in diese ganze Troika oder in diese ganze Armada von Top-Spielerinnen, die wir im Moment haben, die bereichern das und ich finde, das ist im Moment sehr, sehr spannend mit anzuschauen, wer sich da in den nächsten Jahren durchsetzen wird. Und klar, Świątek und Sabalenka werden auch in den nächsten Jahren die bestimmenden Spielerinnen sein. Aber drumherum ist jetzt gerade eine große Anzahl an Spielerinnen dabei, die immer wieder große Turniere gewinnen können. Und das macht die Sache meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Lass uns gerade mal bei, wo wir gerade bei Anisimova gegen Goff waren, lass uns gerade mal bei Coco Gauff bleiben. Weil die hat ein paar schwierige Wochen hinter sich. Hat ja vor den US Open hat sie ihren Coach entlassen, hat große Probleme mit dem Aufschlag gehabt. Da gab es zwischendurch dann auch Tränen während des Spiels. Hier fand ich, hat sie eine sehr gute Woche insgesamt gehabt. Sie hat, zwei Matches gehabt, in denen sie unglaublich kämpfen musste gegen Leyla Fernandes, 6-4, 4-6, 7-5. Dann gegen Belinda Bencic, da war sie eigentlich schon fast draußen, hat sich aber zurückgekämpft. Das war ein tolles Match, 4-6, 7-6, 6-2. Gewinnt dann gegen Eva Lys, über die wir gleich auch noch sprechen müssen, mit 6-3, 6-4 und verliert dann gegen Anisimova sehr klar 1-6, 2-6. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das muss für sie ein Signal gewesen sein, es geht in die richtige Richtung.
Ja, und anscheinend gehört das Jojo-mäßige eben bei ihr dazu.
Ja.
Also das können wir jetzt ja seit Jahren beobachten. Sie hat noch nie eine super stabile Saison hingelegt. Auch in dieser Saison war es ja so, dass nach einem okayen Australian Open sie erstmal sehr schwach war, dann wirklich 3 Finals auf Sand hintereinander gespielt hat, dann wieder schwach gespielt hat. In der letzten Saison war es ähnlich. Da hat sie dann im Herbst nochmal total aufgedreht und vielleicht ist das Goff. Vielleicht ist Goff eben keine, die eine Sabalenka-Saison spielen kann. Oder ich denke, was sie dafür bräuchte, wäre dann wirklich der Sprung beim Aufschlag. Das hat man ja dann auch gesehen im Match gegen Anisimova, als sie quasi schon raus war. Da kam er dann auf einmal, der erste Aufschlag. Und irgendwie ist es ja bei ihr schon so, dass sie, glaube ich, so Angst hat vor dem zweiten Aufschlag, dass sie den ersten nicht in der Qualität reinbringt, wie sie könnte. Und das ist dann natürlich irgendwie so ein ein Teufelskreis, aus dem nur schwer rauszukommen ist. Und jetzt gucken wir, im Halbfinale hat sie weniger als 40% der Punkte hinterm eigenen Aufschlag gewonnen. Mhm. Damit wird es natürlich oben nichts. Aber wenn er so kommt, wie er kommen kann, dann ist sie auf einmal wieder Kandidatin für die Nummer 1. Also das ist wahrscheinlich, wenn es ihr ihr Minimum-Level irgendwie Top 5 und das Maximum ist die Weltranglisten-Erste. Und jetzt bin ich total gespannt, wie sie das mit dem Aufschlag hinbekommt und wie sie die Konstanz findet. Und ich glaube, für die Konstanz braucht sie am Ende einen starken ersten Aufschlag.
Das glaube ich auch. Und deswegen wollte ich dann auch gerade sagen, ich glaube, was wir können relativ genau voraussagen, was in der Offseason bei Coco Gauff am meisten trainiert wird. Das ist der Aufschlag. Und das darum dreht sich dann auch ihr Spiel. Und wenn der gut kommt und wenn der wirklich, ihr neuer Coach ist ja der Aryna Sabalenka auch quasi von ihrem Aufschlaggips befreit hat. Wenn der das Gleiche bei Coco Gauff schaffen sollte, ich glaube, dann sind wir, dann können wir uns so auf 2026 mit Coco Gauff sehr freuen.
Naja, machen wir mal nochmal ganz kurz einen Bogen auf, ja. Weil wenn wir jetzt zu den Herren rüber gucken, was da passiert ist, ist eine Verschiebung hinzu, dass wir zwei alles überragende Spieler haben. Mhm. Und eigentlich haben wir auf der Damenseite auch, die sind im Moment nicht super, super konstant, aber es sind ganz klar die beiden besten Spielerinnen. Und wenn wir uns die vier jetzt angucken, es sind eigentlich vier, die keine Schwächen mehr im Spiel haben. Vielleicht noch Nuancen, wo es nicht klappt, aber es gibt keine Schläge mehr, wo man denkt so, ja, okay, das fällt aber ab, wie wir es auch bei den Big Three zwischendrin hatten, wo wie wir es jetzt aber auch in der Generation der Next Gen hatten, um Zverev von Medvedev. Irgendwo war immer klar, irgendeine Schwäche ist drin. Und hier, Anisima von Gauff, ist auch noch mindestens eine Schwäche drin. Und ich glaube, um oben konstant ranzukommen, müssen sie die Schwäche ausmerzen. Und jetzt die Frage, sind sie gut genug, talentiert genug, um das zu schaffen? Oder müssen sie darauf bauen, dass sie heiße Phasen haben, wie sie Gauff auf Sand hatte, wie die Anisimova jetzt hatte? Und das, glaube ich, ist der Unterschied, weil die vier, die beiden bei den Damen und bei den Herren, die werden weiter Gas geben, die werden weiter besser werden. Und das müssen wir gucken, ob das bei den anderen ist. Ich glaube, Gauff hat schon den Arbeitsethos, um das zu schaffen. Und es hat auch ein Ego, was nicht zu groß ist. Jetzt müssen wir schauen, kann sie es umsetzen.
Wir werden es sehen, ob sie es umsetzen kann. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein. Und wir werden auch sehen, ob Linda Noskova in den nächsten Monaten und Jahren wirklich an dieses Niveau anknüpfen kann, das sie in diesen 10 Tagen von Peking gezeigt hat. Sie hat das Finale erreicht, hat dort knapp gegen Amanda Anisimova verloren. Hat vorher knapp allerdings gegen Jessica Pegula gewonnen. Im Viertelfinale gegen Sonny Carter, im Achtelfinale gegen Anastasia Potapova und dann vorher gegen Jingwen Zhang und in der ersten Runde gegen Wang Jingyu. Auch Linda Noskova hat ein kleines bisschen davon profitiert, dass sich Dinge zu ihren Gunsten entwickelt haben. Gerade auch die Aufgabe von Jingwen Zhang und später dann dieses ganz, ganz knappe Ding gegen Jessica Pegula, dass sie mit 8-6 im Tiebreak des dritten Satzes gewann. Aber ich hatte das Gefühl, dass Linda Noskova so zum ersten Mal das gezeigt hat, was sie immer schon angedeutet hat. Wir haben ja so ein paar Hardcore-Siege von ihr gesehen, zum Beispiel gegen Iga Świątek bei den Australian Open. Letztes Jahr war das. Und sie hat ja immer schon mal wieder Ansätze gezeigt und trotzdem hatte man immer das Gefühl, da fehlt noch ein kleines bisschen was. Und dieses Mal habe ich das Gefühl gehabt, dass sie wirklich zum ersten Mal so richtig gezeigt hat, was in ihr steckt. Und da möchte ich dann nochmal eine Parallele zu einer anderen Spielerin aufmachen. Ich glaube, sie hat ein ganz kleines bisschen mehr Potenzial noch als Clara Tauson, weil die beiden erinnern mich aneinander.
Ja, ich meine, was ich jetzt ganz spannend finde, dass wir nicht direkt zu ihr übergegangen sind. Ich glaube, es steht für was und dafür, dass sie ein bisschen unauffällig ist. Sie hat wenig Flair. Mhm. Sie hat hier auch irgendwie so ein Turnier gespielt, was so ein bisschen an einem vorbeigegangen ist. Und das ist ja nichts Schlimmes. Aber sie ist jetzt keine, die wirklich eben Flair oder ein absolut spektakuläres Spiel mitbringt oder die krasse Ausstrahlung hat, sondern sie ist so eine Tennisarbeiterin auf sehr hohem Niveau. Ist sehr gut von der Grundlinie, ist teilweise richtig tolles Offensivtennis, aber es läuft halt auch relativ monoton runter. Und das hat sie natürlich ein bisschen mit Clara Tauson gemeinsam. Ich würde sagen, sie ist die bessere Athletin. Tauson tut sich wirklich manchmal schwer, einfach, glaube ich, auch von der Veranlagung her, jetzt mit der Weltspitze mitzuhalten, was die Athletik angeht. Ich kann mir vorstellen, das wird bei Noskova einfacher. Noskova ist wie so viele in Tschechien technisch einfach super ausgebildet, zieht das durch, scheint mehr Konstanz zu haben im Spiel, als es jetzt in der aktuellen Generation der Fall ist, um die Muchovas. Aber ich frage mich am Ende, ja, reicht's für die Spitze? Also jetzt hat sie natürlich eine gute Phase, 16-7 seit Wimbledon, aber sticht jetzt auch nicht so der eine Sieg heraus. Der gegen Pegula war jetzt gut, da muss man sagen, hat Pegula auch ein bisschen was angeboten in den letzten 10, 15 Minuten des Matches. Und bei ihr, wenn wir von Schwächen sprechen, ist sicherlich die eine große Schwäche der Return. Der fällt total ab gegen die Weltspitze. Gucken, ob sie da noch was machen kann oder ob sie eben eine bleibt, die von den schnellen Belegen abhängt und die darauf bauen muss, dass sie eine super gute Woche beim Aufschlag hat.
Linda Noskova, man fragt sich, wir haben ja bei den Tschechinnen haben wir in den letzten 15, 20 Jahren immer Spielerinnen gehabt, die zur Weltspitze gehören. Sei es Petra Kvitova, sei es jetzt dann auch Markéta Vondrušová, Barbora Krejčíková, früher dann auch noch Lucy Šafářová zum Beispiel. Also da haben wir immer so Spielerinnen gehabt, die immer so an der Weltspitze dran waren oder vielleicht dann auch mal ein richtig großes Turnier gewonnen haben, aber das nie so konstant durchgesetzt haben. Vielleicht Petra Kvitova, die eine Spielerin, die sich konstant in der Weltspitze die ganze Zeit gehalten hat, wenn ich gerade eine nicht vergesse in dem reichhaltigen Potenzial an oder Reservoir an tschechischen Spielerinnen. Aber ich stimme dir zu, dass bei Linda Noskova dann auch erstmal gesehen werden muss, kann sie das konstant dann bringen.
Nee, ich denke, Kvitova ist die eine. Vondrušová hätte es vielleicht schaffen können, wenn sie nicht so häufig verletzt gewesen wäre. Ich glaube, die hatte die Anlagen dazu. Aber ansonsten sind viele Heiß-Kalt-Spielerinnen dabei. Und das wird jetzt eben das Interessante. Also so ein bisschen ist das Jahr von Noskova vor sich hingeschwappt. Und es war relativ höhepunktlos. Das ist jetzt natürlich ein Höhepunkt. Und jetzt gucken wir, gelingt ihr das? Aber eben, ich bin beim Return wirklich ein bisschen skeptisch. Das sind dann vielleicht nur 5-6% auf eine Saison gesehen, aber das macht dann natürlich den Unterschied, ob ich mir irgendwie das Break halt dreimal im Match oder nur zweimal im Match hole. Und es ist eine Woche, die unterstreicht, was ihr Potenzial ist. Aber jetzt, glaube ich, muss dieses Potenzial dann auch beweisen über die nächsten 1-2 Jahre.
Insgesamt war das ja ein sehr unterhaltsames Turnier. Wir haben nicht unbedingt die ganz bekannten Gesichter gesehen oder nicht die Gesichter, wo wir hinterher sagen, ja, das war vorher schon absehbar. Es waren sehr viele Überraschungen dabei, es waren sehr viele Spiele dabei, die sehr eng waren, auch sehr hochklassig. Ich habe das Gefühl, dass bei den Frauen noch nicht so dieser Jahresendblues zu sehen ist wie bei den Männern, da kommen wir später nochmal drauf. Insgesamt fand ich, das war ein richtig, richtig gutes Turnier. Und ein Match müssen wir noch ansprechen. Das ist das von Emma Navarro gegen Iga Świątek. Navarro hat dann im Viertelfinale gegen Jessica Pegula verloren in 3 Sätzen. Hatte dort auch den ersten Satz gewonnen mit 7-6, musste dann mit 2-6, 1-6 die Segel streichen. Aber wie sie Iga Świątek besiegt hat, das war enorm beeindruckend. Świątek kam nach 2 leichten Siegen gegen Yu Yuan und Camila Osorio per Aufgabe dann ins dieses Achtelfinale. Emma Navarro musste sich ein bisschen mehr durchkämpfen gegen Elena Gabriela Ruse und Luis Boisson, die auch aufgeben musste. Aber wie Emma Navarro gerade im 3. Satz Iga Świątek komplett entnervt hatte, das war mehr als beeindruckend.
Ja, und ich habe schnell, während du geredet hast, hier nochmal die Statistiken des Matches aufgemacht, weil ich dachte, habe ich mich falsch erinnert? Nein, habe ich nicht. 70 Unforced Errors bei Świątek. Also, das ist sehr viel. Und da ist Navarro dann natürlich die Gegnerin, die man nicht haben will, einfach weil die ihre Gegnerin beschäftigen kann und weil die dann wirklich für die Arbeit sorgt. Und Świątek hat sie angenommen, aber hat sie nicht erfolgreich bestreiten können. Und das war so ein bisschen der Besuch von Świątek, wie wir es gefühlt so zwischen Sommer 24 und Frühjahr 25 gesehen haben, die sich aus engen und stressigen Situationen mit Offensive rausarbeiten wollte, statt geduldig zu bleiben und die viele Fehler gemacht hat. Und für Navarro ist wahrscheinlich der Sieg ihrer Karriere rumgesprungen, ja. Denn das wird sie nicht so häufig schaffen, eine Top-2-Spielerin, vielleicht die Spielerin dieser Generation zu besiegen. Und da hat Świątek zwar ordentlich Arbeit geleistet, aber ich weiß nicht, ob es alle Gegnerinnen geschafft hätten, das dann so umzusetzen, wie es Navarro gemacht hat. Also das war auf jeden Fall beeindruckend. Świątek, wirkte ein bisschen platt, hat der Soul davor gespielt, hat er auch sich wieder beschwert, dass zu viel Tennismatch ansteht. Wer weiß, hätte
sie nicht, Soul hätte sie nicht spielen müssen.
Jein. Also ich, es sind ja doch diese, also da ging ja dann diese ganze Diskussion drüber, dass die Damen die 6-500er spielen müssen. Ich glaube nicht, dass sie es schon voll hatte. Ich glaube, sie musste irgendwas spielen, müssen immer in Anführungszeichen, weil natürlich irgendwie am Ende geht es ja einfach um Kohle. Also ne, wie die Tsitsipas-Diskussion vor 2 Jahren, als wenn er da irgendwie mit dem Gewehr zugezwungen worden wäre. Nee, vielleicht vom Steuerberater. Also ich glaube, sie muss es nicht, aber es ist dann, es passt, glaube ich, in ihr eigenes Narrativ rein, dass sie das müsste. Und ja, das war ihre goldene Chance, um noch ranzukommen an Sabalenka, aber ich würde sagen, jetzt scheint die Nummer 1 erstmal weg zu sein fürs Jahr.
Iga Świątek, also im Achtelfinale raus, Emma Navarro gegen Jessica Pegula ausgeschieden. Jessica Pegula hat hier, die hat sich ihre Kohle aber so richtig verdient in dieser Woche. Sie hat gegen Ala Tomljanovic in der ersten Runde keine Probleme gehabt, aber dann Emma Raducanu in 3 Sätzen, spektakuläres Match. Emma Raducanu hätte das Match wahrscheinlich gewinnen müssen. Der 2. Satz ging im Tiebreak 11-9 an Pegula. Dann 3. Runde gegen Marta Kostyuk, 6-3, 6-7, 6-1, auch ein tolles Match. Und dann gegen Emma Navarro, die 6-7, 6-2, 6-1 und dann verliert sie gegen Lina Noskova mit 7-6 im 3. Satz. Halbfinale gibt 332.160 Dollar und Jessica Pegula wird sich nicht beschwert haben, zu wenig dafür gearbeitet zu haben.
Nee, ich meine, sie hatte sicherlich das härteste Turnier hier. Sie hat mit Spelle abgewehrt gegen Raducanu und hat sie dann vergeben gegen Noskova. Ich weiß nicht, was ihr lieber gewesen wäre. Na, wahrscheinlich jetzt schon das Halbfinale erreicht zu haben. Man muss auch sagen, sie spielt wieder eine stabile Saison. Im Moment im Race sind die Amerikanerinnen auf 3, 4, 5 und 6, angeführt von Anisimova, aber Pegula, Keys und Goff sind auch dabei und Pegula hat sich stabilisiert. Irgendwie fühlt sich jede Saison an, als wenn sie da oben rausfallen müsste. Hat sie oder ist immer noch nicht passiert. Irgendwie nicht richtig vorstellbar, dass es noch 2 Saisons oder so andauert, dass sie da oben dabei ist. Aber schauen wir mal. Und sie, finde ich, hat sich auch, hat sich auch spielerisch das wirklich verdient, da oben bei zu sein. Sie hat nicht die überragende Athletik, zum Beispiel von Sabalenka und Świątek. Sie hat nicht die Härte von den beiden, aber sie spielt schlaues, geschicktes Prozenttennis und holt die Siege, die sie holen sollte, minus diejenigen, die sie so ein bisschen vergibt. Und das hier war natürlich eine große Chance, aber würde ihr das auch noch gelingen, dann glaube ich, würde sie wirklich das absolute Maximum rausholen aus dem, was möglich ist. Und auch jetzt holt sie schon sehr viel raus.
Sehr störrisch in ihrem Willen, in der Weltspitze zu bleiben.
Ja, aber das brauchst du.
Das meine ich auf die positivste Art und Weise.
Ja, also ganz ehrlich, wenn man zu den Herren rüber guckt, ist wahrscheinlich der Grund, warum Jan-Wiwi Zverev da noch drin ist. Also, ne, weil er einfach störrisch dabei bleibt, während andere irgendwann aufgegeben haben. Und Pegula, die erst mit Mitte 20 dazugekommen ist, die zieht's auch durch, ohne das wie auch immer naturgegebene Talent zu haben, was andere da oben haben. Also, wenn man anguckt, technisch kann sie mit vielen nicht mithalten und wahrscheinlich hat aus den Top 10 nur noch Pauline weniger geschenkt bekommen als sie.
Eva Lüß hat das Viertelfinale erreicht. Die hat auch nicht viel geschenkt bekommen bei diesem Turnier, hat sich allerdings sehr, sehr viel erarbeitet. 1. Runde gegen Ryuan Zhang, das ist eine Spielerin, die erst Mitte des Jahres auf die Seniorinnen-Tour gekommen ist, nachdem sie bei den Juniorinnen gespielt hatte, bei den French Open noch gegen Eva Bennemann in der 1. Runde verloren hatte. Dann Iva Jovic, 6-3, 4-6, 7-5, 3 Stunden Kampf, wo sie schon mit 2-5 im 3. Satz zurückgelag. Dann ihr bester Sieg in ihrer Karriere bislang gegen Elena Rybakina, 6-3, 1-6, 6-4, gegen McCartney Kessler nach schwierigem 1. Satz 4-6, 6-1, 6-2 gewonnen. Das habe ich noch kommentiert, das Match, wo sie im 2. und 3. Satz einfach deutlich stärker war als McCartney Kessler, die allerdings über Unwohlsein klagte. Und dann verliert sie gegen Coco Gauff mit 3-6 und 4-6. Wir haben jetzt schon häufiger über Eva Lüß auch gesprochen und ich habe bei diesem Turnier jetzt zum allerersten Mal wirklich, wirklich das Gefühl gehabt und das Gefühl, wo ich gedacht habe, das kann ich jetzt auch mit Worten unterstützen oder mit einer Argumentation unterstützen, dass Eva Lüß mit der Weltspitze mithalten kann. Das ist nicht nur der Rybakina-Sieg gewesen, das ist auch die Niederlage gegen Coco Gauff gewesen, dass sie die Niederlage, die sie sehr freundlich gestalten konnte mit 3-6 und 4-6. Ich finde, was sie seit einigen Wochen und Monaten, wo sie sich so peu à peu in der Weltrangliste nach oben gespielt hat, was sie extrem gut macht inzwischen ist, dass sie eine sehr hohe Quote bei den ersten Aufschlägen hat. Wir wissen um ihre Schwäche beim Aufschlag und auch gerade was den 2. Aufschlag angeht und es ist nach wie vor nicht gut. Aber was sie inzwischen von der Grundlinie zu leisten imstande ist, was sie kann von der Grundlinie, was sei es Vorhand oder sei es Rückhand. Das ist schon sehr, sehr beachtlich, finde ich. Und da hat sie in dieser Saison, meine ich, einen großen Sprung gemacht. Wie siehst du es?
Ja, dann hole ich mal die Zahlen raus. Das ist so ein bisschen meine Rolle. Und unterstreiche mal, wo sie es spektakulär gemacht hat in diesem Turnier, wo es aber, glaube ich, unglaublich schwer wird, das aufrechtzuerhalten. Und zwar hat sie sich unglaublich viele Breakbälle erspielt. Das hängt natürlich auch mit der Länge der Matches zusammen. Aber es waren am Ende des Turniers 63. Das ist sehr, sehr viel für ein Turnier. Sie hat relativ viele davon genutzt. Und sie hat sehr gut gegen den ersten Aufschlag retourniert der Gegnerin. Von, wenn man jetzt sich einfach nur anguckt, die letzten 52 Wochen, dann waren jetzt 4 der Leistungen in diesem Turnier unter dem besten der letzten 52 Wochen. Und da werde ich dann wieder ein bisschen skeptisch. Da denke ich, ja, okay, vielleicht hat sie jetzt das Zaubermittel gefunden und ist aufgestiegen zu einer Weltklasse-Return-Spielerin. Aber das müsste sie natürlich schon länger unterstreichen. Und warum ist das so wichtig? Weil der von dir angesprochene Aufschlag, ja, er kommt in höheren Prozenten, aber der zweite ist halt echt schwach. Sie ist jetzt in den Top 50 drin. Unter den Top 50 würde sie mit ihrer Quote hinter dem zweiten Aufschlag so zwischen Platz 40 und 45 einlaufen. Und da wird ihr die Weltspitze einfach die Ohren lang ziehen. Und das weiß ich nicht, ob das am Ende der Anspruch ist, da überhaupt hinzukommen. Also der Anspruch ist es sicherlich, ob es realistisch ist, irgendwo in den Top 10, Top 20 einzufahren. Aber es müsste besser werden. Ansonsten müsste sie wahrscheinlich zur besten Return-Spielerin der Tour werden gegen den ersten Aufschlag. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Und ich glaube, Return hängt natürlich auch dahingehend, also man kann den Return isoliert anschauen, aber er hängt natürlich auch mit der Grundlinienleistung zusammen. Und man konnte im Match gegen Goff sehen, sie ist ja ein bisschen eine Light-Variante von Coco Gauff, aber Coco Gauff hat mehr Potenzial beim Aufschlag und noch besseren Return und eine noch bessere Rückhand. Und jetzt ist halt die Frage, hat Lüster irgendwas im Return entdeckt, dass sie so gut macht, oder wird sie auch ein bisschen heiß-kalt laufen, weil sie zu sehr vom Aufschlag abhängt?
Da bin ich auch gespannt, und ich will, also was ich damit sagen wollte, ich glaube nicht, dass sie eine Top-10-Spielerin ist, jedenfalls momentan noch nicht, aber ich glaube, dass sie das Potenzial hat, dass das, was sie in diesem Jahr gemacht hat, nämlich sich von außerhalb der Top 100 in die Top 50 vorzuspielen, dass das kein Zufall ist oder dass das jetzt nicht in irgendeiner Weise eine Fügung von da oben war, sondern dass sich das wirklich nach und nach als sehr harmonisch, als sehr fortführend dann durchgesetzt hat, und dass sie dann hier einen sehr natürlichen Aufstieg in der Weltrangliste genommen hat. Sie ist kein Shooting-Star, der jetzt in irgendeiner Weise in die Weltspitze vorprescht, sondern sie hat sich nach und nach diese Schritte erarbeitet. Und ich finde, das hat man in dieser Woche dann gesehen, dass ihr Spiel inzwischen schon auf breiteren Füßen steht, meiner Meinung nach.
Ja, also es ist ja am Ende jetzt die Frage, wo soll es hingehen? Und ich glaube, sie hat gezeigt, dass Top 100 auf jeden Fall absolut realistisch ist in den nächsten Jahren. Und zeitgleich, dass sie dafür, um sich weiter oben zu halten, halt härter arbeiten wird müssen als andere. Ich meine, Rybakina hat einfach wahrscheinlich 15 Zentimeter und 30 km/h beim ersten Aufschlag und hat einfach technisch etwas, auf das sie sich verlassen kann. Ja, sie hat das Match hier verloren, hat aber auch relativ ineffizient gespielt, und trotzdem wird eine Rybakina langfristig es viel einfacher fallen, sich da oben zu halten. Und das ist jetzt eben die Frage, kann Luis irgendwas ganz Besonderes in sich entdecken, das jetzt die nächsten 5 Jahre wiederholen kann, um noch weiter nach oben zu kommen? Oder ist das jetzt ungefähr das Niveau, was sie über die nächsten Jahre halten kann? Ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen die Frage für sie werden. Dass sie jetzt erstmal in den Top 100 bleibt, ist, glaube ich, relativ ausgemachte Sache.
Eva Luis also hier im Viertelfinale in Peking. Haben wir noch Spielerinnen, über die wir sprechen sollten? Belinda Bencic hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt.
Könnte man noch erwähnen.
Sony Carter, genau. Sony Carter, die auch das Viertelfinale erreicht hatte, die nach einem durchaus guten letzten Jahr Herbst, wo ich sie dann auch schon ein bisschen hochgejazzt habe, es wurde sehr viel ruhiger um sie, aber sie hat hier erst Daria Kasatkina besiegt. Daria Kasatkina im Moment in Gruseliga-Form. Danach Maya Joint, 6-3, 6-2. Maya Joint vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen müde von ihren Heldentaten aus Seoul. Dann aber Mira Andreeva, 7-5, 2-6, 7-5 besiegt. Sie hat dann gegen Linda Noskova verloren, aber dieser Sieg gegen Mira Andreeva, sollte sie so häufiger spielen, dann habe ich für sie allerdings auch Top 30 im Blick.
Ja, und ein klitzekleiner Unterschied bei der Vorhandqualität zwischen den beiden Spielerinnen. Also André hatte im Moment ihren inneren Murray und Zverev entdeckt. Irgendwie geht gar nichts auf der Vorhand, zumindest in der Offensive, so wie die beiden auch immer wieder in solche Löcher reingefallen sind. Und das sah schon einigermaßen hilflos aus. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und Kartel lebt natürlich von, Kartel heißt sie, ne? Oder mhm. Kartel? Kartel, okay, lebt natürlich von ihrer Vorhand. Das ist ja schon einfach eine spektakuläre Topspin-Vorhand, mit der sie halt ein Spiel dominieren kann. Und dann kann auch jemand, der weiter hinten in der Weltrangliste ist, jemanden weiter oben siegen, wenn man so einen Sahnetag erwischt. Und sie ist halt so klassisch Typ harte Arbeiterin, die das jetzt hier auf 10 Jahre noch durchziehen wird und das Maximum rausholen wird. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ganz nach oben kommt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wie du, dass sie sich da oben jetzt erstmal festsetzt, irgendwo in den Top 50.
Sonny Kartel also hier im Viertelfinale und ist dort ausgeschieden, dann gegen Linda Noskova. Das Turnier in Beijing hat Amanda Anisimova am Ende gewonnen mit 6:0, 2:6, 6:2. In dieser Woche geht es gleich weiter mit einem weiteren WTA 1000 Turnier in Wuhan. Das ist dann allerdings nur noch ein 64er Turnier, ist nur noch eine Woche und dann werden wir mal sehen, wie das Turnier dann ablaufen wird. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die beiden Turniere, die letzte Woche schon geendet sind, in Tokio und in Peking sprechen, plus wir werden über die ersten Ergebnisse in Shanghai sprechen. Leider gibt es nächste Woche keinen Podcast, deswegen haben wir hier schon mal ein bisschen was zu besprechen. Aber hier gibt es ganz viel Gesprächsstoff. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Peking, ich habe heute wirklich Probleme. Peking und Tokio, das waren die beiden Orte der ATP-Turniere in der letzten Woche. Und Tokio und Peking waren beide sehr gut besetzt, waren 500er-Turniere. Beim einen in Peking hat Jannik Sinner gespielt, beim anderen Carlos Alcaraz in Tokio. Und lass uns erstmal gerade über das Turnier in Tokio sprechen, weil das hat Carlos Alcaraz gewonnen, nachdem er in der ersten Runde so aussah, als müsste er aufgeben. Er hatte gegen Sebastian Baez im zweiten Satz auf einmal einen Schmerz in der Wade gespürt, ist sofort zu Boden gesunken, hat hinterher gesagt, in den ersten 5 Minuten habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt aufgeben, das war's für mich. Aber er konnte sich durcharbeiten durch dieses Spiel, hatte dann einen Medical Timeout, konnte sich durch das Turnier spielen und dann wurde er immer besser. Gewann gegen Sisu Bergs, gegen Brandon Nakashima, gegen Casper Ruud und im Finale gegen Taylor Fritz, wobei er gegen Casper Ruud dann auch nochmal etwas kämpfen musste. Aber Carlos Alcaraz hat hinterher das Turnier in Shanghai diese Woche abgesagt, wegen seiner Wadenprobleme. Und trotzdem, selbst wenn er nur auf einem Bein hoppelt, ist er besser als so viele andere.
Ja, und ich würde sagen, irgendwie fiel das Turnier so ein bisschen unter Arbeitssieg. Also es gab natürlich überragende Momente, aber es war jetzt kein total dominant runtergespieltes Turnier, wo er alle irgendwie nur noch so im Rückspiegel betrachtet hat. Und trotzdem reicht's halt. Und er ist wahrscheinlich immer der beste Spieler der Welt. Natürlich, die beiden sind eng beieinander, aber ich würde schon sagen, Alcaraz ist im Moment der beste Spieler auf der Welt und es ist halt absolut spektakulär, wie viel besser er ist als fast alle anderen auf der Tour, jetzt eben mal Sinner ausgenommen und wie er dann halt so eine Woche durchzieht und oder irgendwie so was natürlich in Erinnerung bleiben wird, ist das Finale, wo er dann Fritz im zweiten Satz nochmal rankommen lässt und das letzte Spiel mit seinen ganzen Stopp-Bällen da beendet, das war halt einfach, das war total spektakulär und das zeichnet ihn ja auch wirklich aus. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass er dann das Tausende absagen muss und sagt natürlich auch so ein bisschen was über die Tour, wo vielleicht im Moment so die Prioritäten liegen, dass sie jetzt nicht unbedingt beim Tausender in Shanghai liegen. Und ich denke, er hat damit die Nummer 1 fürs Jahr eingetütet und wenn wir drauf gucken, ist er wahrscheinlich auch der Spieler der Saison gewesen.
Das will ich auf jeden Fall sagen, dass er der Spieler der Saison ist. Vor allen Dingen ist er die ganze Saison ist er da gewesen. Er hat nicht die 3 Monate Sperre wie Jannik Sinner zu überstehen und er hat die konstantesten Ergebnisse abgeliefert. Und wie gesagt, das hier war meiner Meinung nach extrem beeindruckend, wie er trotz dieser körperlichen Probleme dann durch dieses Turnier gecruised ist. Und ja, es war vielleicht nicht die allergrößte Opposition, aber Taylor Fritz im Finale 6-4, 6-4 zu besiegen, ist dann schon mal ein Statement, weil Taylor Fritz war relativ chancenlos in diesem Finale.
Ja, ich hatte jetzt auch nochmal geguckt. Ich habe jetzt einfach mal hier diese Dominance Ratio genommen, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, und habe nur seine Siege jetzt in dieser Saison angeguckt. Und da läuft so das Turnier in Tokio jetzt, also keine wirklich überragende Performance dabei gewesen. Es läuft so parallel zu dem Turnier, was wir am Anfang des Jahres in Rotterdam gesehen haben. Also so ein 500er, was er dann halt gewinnt, auch wenn er nicht überragend spielen muss. Und das, glaube ich, passt auch irgendwie so ganz gut zusammen. Und mit Fritz hatte er ja auch eine Rechnung offen nach dem Laver Cup. Und zwar jetzt auch nicht so, dass Fritz super schlecht gespielt hat. Fritz hat wieder offensives Tennis gespielt, aber Alcaraz hat's halt gekontert. Und das Niveau von ihm ist erstaunlich gut zurzeit. Und halt auch die Frage, kann der noch besser werden? Na, dann wirklich ganz viel Spaß, denn auch wenn es nur dabei bleibt, dann wird es reichen. Und nicht nur für 500er Titel in Tokio, sondern auch für viel mehr.
In Tokio hat dann Taylor Fritz das Finale erreicht. Er hat vorher gewonnen gegen Gabriel Diallo, 7-6 im dritten Satz. Nuno Borges hat er dann besiegt, Sebastian Korda in 3 Sätzen, Jenson Brooksby in 2 Sätzen und gegen Carlos Alcaraz verlor er in 2 Sätzen. Aber Taylor Fritz hat mal wieder gezeigt, die Aufschlagriesen, die machen ihm nichts. Gabriel Diallo, er hat zwar kämpfen müssen und 7-6 im dritten Satz nur gewonnen, aber gegen diese Aufschlagriesen-Monster, gegen die verliert er nicht.
Hat er nicht gerade in Shanghai gegen Pesci Perica verloren?
Ach, stimmt ja. Ja.
Aber ansonsten würde ich schon unterstreichen, er hat ein klassisches Fritz-Turnier der letzten Monate gespielt. Er hat schlechtere Statistiken in den Matches gehabt gegen Diallo, gegen Korda und gegen Alcaraz und hat trotzdem 2 der 3 gewonnen. Er hat unglaublich viele Asse geschlagen, 61. Der nächste im Turnier hatte 29 Asse. Er hat hart arbeiten müssen, weil spielerisch nicht viel ging, und das können wir schon mal festhalten, eigentlich alle, die vom Laver Cup gekommen sind, vielleicht bis auf Alcaraz, hatten und Casper Ruud erstaunlicherweise, hatten irgendwie Schwierigkeiten der letzten Woche, haben aufgegeben, haben schlecht gespielt, haben nicht wirklich ihre Leistung bringen können, und Fritz hat sich da durchgearbeitet, durchgebissen und wird natürlich ein relevanter Faktor auch in den nächsten Wochen sein und holt wahrscheinlich wirklich das Maximum raus von dem, was möglich ist.
Na super, ich war jetzt 2 Tage nicht da und dann verliert er gegen Pesci Perica mit 5-7 in Shanghai. Ich bitte das zu entschuldigen, ich war 2 Tage nicht, habe 2 Tage nicht auf die Tennisergebnisse geschaut. Mist, naja. In Tokio auf jeden Fall hat Carlos Alcaraz gegen Taylor Fritz gewonnen und da können wir auch nochmal gerade drüber sprechen. Casper Ruud und Jenson Brooksby hatten hier gute Turniere. Beide, Jenson Brooksby hatte sowieso jetzt in letzter Zeit ganz gute Hartplatzergebnisse, hat in der ersten Runde gegen Hugo Humbert gewonnen, auch gegen Holger Rune in 2 Sätzen gewonnen, und Casper Ruud hat hier mal wieder wirklich ansteigende Form gezeigt gegen Shintaro Mochizuki, 4-6, 6-1, 6-1, dann ein beeindruckender Sieg gegen Matteo Berrettini, wo er wirklich sehr gut returniert hat, und dann gegen Alexander Vukic, der in den letzten Wochen auch gute Hartplatzergebnisse hatte, 6-3, 6-2. Das sollte Casper Ruud auf jeden Fall Mut geben und Selbstvertrauen für die nächsten Monate.
Ja, hat allerdings auch schon wieder in Shanghai verloren, beziehungsweise musste verletzt aufgeben und war bis zum Halbfinale der beste Spieler des Turniers, noch vor Alcaraz, war dominant, hat Alcaraz auch einen Satz abgenommen, hat super gut gespielt und hat dann am Ende nicht ganz gereicht. Für ihn ist ja auch noch die Frage offen, schafft er es zu den ATP-Finals oder nicht? Er hat halt eine eher bittere Saison gehabt und ist trotzdem vom Leistungslevel, wenn es für ihn läuft, oben dran. So in dieser zweiten Kategorie an Spielern drin. Und eigentlich ein total positives Turnier, nur dann kam eben die Geschichte, dass er war nicht so ganz klar für mich, habe rumgesucht, aber es scheint eher eine Erschöpfung, eine Krankheit oder so gewesen zu sein in Shanghai, warum er aufgeben musste.
Gegen Siso Bergs musste er Aufgaben geben beim 1-4 im dritten Satz. Wie gesagt, ich habe es leider die letzten 2 Tage nicht geschafft, das Tennis zu gucken, deswegen bitte ich da um Entschuldigung, dass mir da 1-2 Ergebnisse durch die Hosenträger gerutscht sind. In Tokio müssen wir noch einen Spieler ansprechen.
Ja, wir können Jenson Brooksby.
Jenson Brooksby, erwähnen. Genau, ja.
Ist er zurückgekommen von seiner Dopingsperre oder so dieser klassischen 3-Tests-Verpasst-Sperre, hat 1-2 fantastische Turniere in diesem Jahr gehabt, viel, aber auch nicht souverän gespielt und hier meiner Meinung nach einfach eine Sahnewoche beim Aufschlag erwischt, hat viele Breakbälle abgewehrt. Ich weiß nicht, ob das alles so zu wiederholen ist. Und er hat, glaube ich, schon wie andere davon profitiert, dass so die Spieler, die beim Labour Cup waren, hier nicht ganz die Leistung gebracht haben. Brooksby war schon mal in Top 30. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, dass er da so schnell nochmal hinkommt. Aber gut, hat jetzt nichts zu verteidigen, hat hier eine gute Woche. Aber ja, hing schon davon ab, dass er hier erstaunlich effizient gespielt hat.
Können wir noch gerade sagen, dass Hugo Humbert im Moment auch nicht so richtig den brennenden Möbelwagen trifft, ne? Erste Runde gegen Jensen Brooksby raus.
Auch schon seit 8 Wochen nicht mehr, 8 Monaten wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Ja. Also der ist auch in wirklich erschreckend schwacher Form im Moment. Jensen Brooksby hier im Halbfinale, Carlos Alcaraz hat das Turnier in Tokio gewonnen. Das Turnier in Peking hat Jannik Sinner gewonnen. Der hat sich allerdings sehr, sehr schwer getan mitunter. Hat gegen Marin Cilic in der ersten Runde keine Probleme gehabt, dann aber gegen Terence Adman, der ihm schon mal Probleme bereitet hat, der ihm allerdings auch zum Geburtstag mal eine Pokémon-Karte geschenkt hat. In 3 Sätzen gewonnen, 6-4, 5-7, 6-0. Gegen Fabian Marojan im zweiten Satz ein bisschen Probleme gehabt, 6-1, 7-5. Dann gegen Alex de Minaur gewonnen. De Minaur, der im zweiten Satz wirklich so aussah, als könne er Jannik Sinner wirklich vor große Probleme stellen. Aber am Ende war es dann wie immer bei Alex de Minaur gegen Sinner, Alcaraz oder wen auch immer da ganz oben. Und dann hat er im Finale gegen Lana Tien gewonnen. 6-2, 6-2. Sinner ist heute ausgeschieden, musste nach Krämpfen, die er hatte im dritten Satz gegen Talon Griekspoor, musste er aufgeben. Ist also auch schon in Shanghai draußen. Auch er schleppt sich so ein bisschen Richtung Ziellinie. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, diese 3 Monate Sperre, die er absitzen musste, dass er dann am Ende des Jahres dann der frischeste Spieler sei. Es ist natürlich, Shanghai ist immer tricky mit der hohen Luftfeuchtigkeit, mit der Schwüle etc. Aber auch Sinner macht nicht den Eindruck momentan, als sei er auf der absolut obersten Schiene, was die Fitness angeht.
Nee, hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass er jetzt durchzieht, vielleicht nicht ganz so krass wie im letzten Jahr, wo er ja zwischen Sommer und Jahresende quasi nicht mehr verloren hat. Aber dass er schon der überragende Spieler des Herbstes wird. Und das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Die Aufgabe in Shanghai war wirklich ein bisschen unglücklich. Da hat er sehr gelitten unter den Bedingungen und er konnte sich halt wegen den Krämpfen nicht richtig behandeln lassen. Und blieb ihm nichts anderes am Ende über, als entweder Gegner durchservieren lassen oder aufzugeben. Und in Peking hat er unglaublich viele Breakbälle für seine Verhältnisse zugelassen. 12 gegen Demenor, 9 gegen Atman. Das passiert ihm eigentlich total selten. Waren auch Matches, die hätten, wie du schon gesagt hast, gegen ihn kippen können. Er hat sie dann weitestgehend abgewehrt und hat das unter Kontrolle bekommen. Aber es war nicht so überragend, wie wir es in diesem Jahr auch schon gesehen haben. Und am Ende von dem Jahr werden ja auch nur irgendwie 11, 12, 13 Turniere stehen. Da hat er fantastische Resultate zum Großteil geholt, aber der Sieg in Peking war auch nur der zweite, meine ich, in diesem Jahr. Der zweite oder dritte. Mhm. Ja, und bin gespannt, wie wir irgendwann mal auf diese Saison zurückgucken werden. Ob es eher eine zum Vergessen ist, okay, vergessen, zwei Grand Slam-Titel, aber in der Karriere von Sinner oder wie da so der Blick drauf sein wird.
Ja, wenn wir jetzt schon anfangen, mit Saison zu vergessen, bei so einer Saison bei Jannik Sinner, dann wissen wir schon, was wir in den nächsten Jahren für einen Standard an ihn ansetzen müssen. Wie gesagt, trotzdem macht er im Moment nicht das Gefühl, oder gibt er einem nicht das Gefühl, dass er zu 100% auf der körperlichen Höhe ist. Und da müssen wir jetzt dann einmal gerade reingehen in dieses ganze Thema. Ben Shelton ist gerade wieder zurückgekommen von einer Verletzung, ist in Shanghai eher sang- und klanglos ausgeschieden. Jack Draper ist nach wie vor verletzt. Alexander Zverev hat sich in der ersten Runde am Zeh verletzt bei seinem Sieg gegen Valentin Rouillet. Jannik Sinner musste heute aufgeben. Carlos Alcaraz tritt gar nicht in Shanghai an. Wir erleben die Top-Spieler, die auf dem Zahnfleisch Richtung Saisonende kriechen. Und es ist ein bisschen Recency-Bias. Also ich weiß nicht, wie es in den letzten Jahren zu 100% war, aber ich habe das Gefühl, in diesem Jahr ist es noch ein ganz kleines bisschen krasser als in den letzten Jahren, dass die Top-Spieler im Moment alle wirklich so ein bisschen dahin siechen auf den letzten Metern dieser Saison.
Herrentennis hängt halt komplett von Alcaraz und Sinner ab. Und ich glaube auch, unsere Wahrnehmung hängt davon ab, weil wir denken an die Phase, wo Sinner gesperrt war und keiner so richtig in Form gekommen ist. Alle vielleicht bis auf Jack Draper haben aber einmal die große Nervosität bekommen. Im letzten Herbst hatten wir ehrlicherweise auch ziemlich schwache Leistungen angeführt von Alcaraz. Da hat Sinner einfach alles abgeräumt, aber hinter ihm ist nicht viel passiert. Da stand dann zum Beispiel Djokovic noch in Shanghai im Finale. Der hat sonst nicht viel in der Saison hinten raus gespielt. Und es hängt alles von den beiden ab. Und wenn die beiden nicht aufeinandertreffen oder alles überragen, dann sieht man im Moment, gibt es eine Generation, die hat noch nicht ganz aufschließen können. Die wird das vielleicht schaffen, die Sheltons und Drapers dieser Welt. Und halt eine Generation, die wahrscheinlich schon leicht über den Berg ist und nicht mehr ganz in dem Level an die beiden oben rankommen wird. Und so ist es ein anderes Bild zum Beispiel als bei den Damen.
Dann können wir ja gerade über einen der Spieler, die schon über den Berg sind, mal gerade sprechen. Alexander Zverev hat hier in der zweiten Runde, seiner dritten Runde verloren gegen Daniil Medvedev. 3-6, 3-6. Es gab eine Szene, im ersten Satz, da lag er 3-4 zurück und hatte 40-15, glaube ich. Und dann wollte er einen Schmetterball so Pete Sampras-like übers Netz hauen, hat den dann verhauen und ab da ging alles den Bach runter. Er verlor zum 14. Mal in 21 Aufeinandertreffen gegen Daniil Medvedev. Hatte vorher gegen Corentin Moutet in einem sehr unterhaltsamen Match 6-3 im dritten Satz gewonnen. Erste Runde gegen Lorenzo Sonego, gegen den er nie verliert, 6-4, 6-3 gewonnen. Hier hat er in Shanghai in der ersten Runde gegen Bonaventure Rouillet gewonnen. Und wenn ihr diesen Podcast hört, hat er wahrscheinlich entweder seine zweite Runde bestritten, verloren oder gewonnen. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht, weil er im Moment nicht fit ist. Aber er hat nach wie vor Probleme und nach wie vor körperliche Probleme. Es war wieder der Rücken. Jetzt kommt der Zeh mit dazu. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, warum sagt er die Saison nicht einfach ab? Weil er scheint körperlich nicht auf dem Niveau zu sein, um wirklich Weltklasse-Tennis zu spielen. Dazu gab es dann in dieser Woche eine Aussage von ihm, wo er nach seinem Erstrundenmatch in Shanghai dann auch gesagt hat, er fände es schade, dass die Plätze so alle angeglichen seien. Und er verstünde, dass die Turnierdirektoren alle Sinner und Alcaraz im Finale sehen wollen würden, aber er würde sich wünschen, dass es zwischendurch eine größere Unterschiede zwischen den Plätzen gäbe, weil inzwischen seien die Plätze alle sehr, sehr angeglichen. Und auch darüber haben wir im Vorgespräch schon gesprochen. Lass uns das in zwei Teile aufteilen. Erstmal der körperliche Aspekt. Zverev sieht im Moment nicht so aus, als könne er Weltklasseleistungen erreichen, um mit den Großen mitzuhalten bzw. große Turniere gewinnen zu können.
Naja, und da gibt es ja auch zwei Aspekte. Er hat bessere körperliche Voraussetzungen als fast alle auf der Tour. Er ist ein absoluter Musterathlet. Er ist nur ganz selten verletzt gewesen. Ja, alle denken an die eine große Verletzung, aber davon ab ist es für ihn viel besser gelaufen als für ganz viele in der Weltspitze in den letzten Jahren. Aber er mutet seinem Körper halt auch sehr viel zu. Und seit zwei Jahren sprechen alle, die das Tennis näher beobachten, darüber, dass er zu viel spielt und dass er sich zu wenig Pausen gönnt. Und er geht an die Sache nicht ran wie ein absoluter Topspieler. Wenn man sich eben guckt, wie geschickt Alcaraz sich das zwischendrin aussucht, dann muss man sagen, der ist entweder besser beraten oder geht er schlauer ran oder hat mehr Selbstvertrauen in das Ganze. Und im Moment wirkt es so ein bisschen, als wenn Zverev irgendwie hofft, dass sich alles umdreht, indem er genauso weitermacht, wie er vorher rangegangen ist. Aber ich weiß nicht, ob das am Ende so funktionieren wird. Wahrscheinlich nicht.
Er ist einfach nicht gut beraten. Also wenn ich mir diese relativ undifferenzierte Meinung mal erlauben darf, ich glaube, er ist nicht gut beraten. Es dreht sich im Hause Zverev alles nur um ihn und ich glaube auch, dass es niemanden gibt, der ihm sagt, Kumpel, du musst jetzt mal ein bisschen zurückfahren. Er hatte zwischendurch ein paar längere Pausen. Ich habe das Gefühl, dass er dann denkt, ja, das muss jetzt dann auch reichen und ich muss jetzt wieder spielen und ich muss den Laver Cup spielen und ich muss den Six Kang Slam spielen und ich muss das 500er in Peking spielen. Ich glaube einfach, er ist nicht gut beraten und er ist sehr störrisch und sehr stur, was seine Turnierplanung angeht und er sagt, ich brauche viele Matches, um in guter Form zu sein und jetzt meldet sich der Körper und ich glaube nicht, dass das zu einem guten Ergebnis führen wird. ich bin gespannt, wann er zu dieser Erkenntnis dann auch kommen wird. Weil ich weiß nicht, ob das die richtige Erkenntnis ist, die ich habe, aber ich glaube, es ist was da dran, dass er seinem Körper nicht die Ruhepausen gibt und sich nicht die Turniere so exklusiv auswählt, wie zum Beispiel Carlos Alcaraz. Er könnte es inzwischen.
Ja, und er ist keine 24.
Genau.
Also, auch wenn ich mit seinem Alter mal falsch liege, er geht schon auf die 30 zu. Und er hat realistischerweise noch 1-2 Jahre mit einer Chance, den Grand Slam zu gewinnen. Eigentlich müsste alles darauf ausgerichtet sein, genau das hinzubekommen. Also, er wird nicht mehr die Nummer 1 werden. Dafür sind die anderen beiden, glaube ich, zu dominant. Und einer von beiden wird immer irgendwie oben stehen. Und wenn, zieht noch eher jemand an Zverev vorbei. Also, muss ja eigentlich die Idee sein, irgendwie, wo hole ich mir einen Grand Slam? Turnier. Wie richte ich also alles darauf aus, bei diesen Turnieren in absoluter Höchstform zu sein? Und was und wie nutze ich die Saisons dafür? Und so sieht es nicht aus von außen. Wir können da jetzt nicht reinschauen. Er ist jetzt eben auch niemand, der, sag ich mal, total offen mit seinen Überlegungen und seinen Schwächen und Stärken umgeht. Fühlt sich sehr schnell in Frage gestellt. Von daher ist es da natürlich jetzt auch schwieriger, einen Einblick zu bekommen als bei anderen.
Die andere Geschichte ist seine Aussage: Ich hasse es, dass die Geschwindigkeit der Bälle auf allen Plätzen gleich ist. Und ich weiß, dass die Veranstalter diese Richtung gehen, weil sie natürlich wollen, dass Jannik und Carlos bei jedem Turnier gut abschneiden. Ich habe mir das in den sozialen Medien dann angeschaut und es gibt Foren und es gibt Orte, an denen Zverev nun gar nicht wohl gelitten ist. Das sind relativ viele Orte. Ich möchte allerdings in diesen Kanon nicht unbedingt mit einstimmen. Es entbehrt natürlich nicht einer gewissen Komik, dass er das in einer ersten Runde sagt oder nach einer ersten Runde sagt, wo in dem Turnier erstens Carlos Alcaraz fehlt, 2 Tage später dann auch noch Jannik Sinner ausscheidet, beziehungsweise 1 Tag später ausscheidet. Es entbehrt auch nicht einer gewissen Komik, wenn er das sagt in einer Phase, wo er selber kein gutes Tennis spielt. Aber er bespricht dieses Thema ja schon länger an. Es ist nicht so, dass es jetzt aus dem kompletten Nichts kommt bei Alexander Zverev. Und er hat ja zum Teil einen Punkt, was erstens die Geschwindigkeiten auf den Plätzen angeht und was zum anderen die Bälle angeht. Und diese Meckerei über zum Beispiel langsam Bälle oder dass man durch den Ball nicht durchschlagen kann richtig, die gibt's nicht nur von ihm, sondern auch von anderen Spielern. Ich bin jetzt nicht in irgendeiner Weise der Advokat von Alexander Zverev und will in irgendeiner Weise seine Aussagen jetzt erklären, damit sie möglichst in einem guten Licht dastehen. Ich finde es lustig, dass er das in diesem Moment gerade bringt, sage aber auch, es gibt einen gewissen Punkt in diesen Überlegungen oder in diesen Aussagen.
Naja, ich glaube, was viele Leute nervt, ist die generelle Rhetorik von Zverev, weil einerseits bespricht er sich selber seit gut 10 Jahren als der Herausforderer, erst der Big Three und dann jetzt von Sinner und Alcaraz, und zeitgleich ist er immer wieder damit beschäftigt zu erklären und mal validere, dann weniger validere Gründe zu finden, warum es denn nicht klappt. Und es geht Leuten halt irgendwann auf den Nerv. Das ist halt eine Rhetorik, die wir auch woanders in der Welt sehen, dass diejenigen, die eigentlich ziemlich weit oben sind, sich entweder zu sehr überhöhen oder zu sehr zum kleinen Mann machen, wo sie eigentlich kein kleiner Mann sind und sich einfach auch realistisch einordnen könnten. Und das fehlt ihm in seiner Rhetorik und es geht Leuten auf den Zeiger. Ich glaube, das ist so das Gefühl, was da mitschwingt. Und die Angleichung der Plätze, die hat nicht viel mit Zverev zu tun, wahrscheinlich auch nicht mal viel mit den beiden. Ich glaube, die Veranstalter schauen natürlich irgendwie, wie machen es die anderen Turniere und versuchen, ähnliche Bedingungen hinzubekommen, weil was sie am Ende natürlich wollen, sind lange, gute Matches, wo sie die Zuschauenden an sich binden und idealerweise noch Aufmerksamkeit über Medien und soziale Medien bekommen. Und ich glaube, hier verwechselt Zverev zwei Sachen miteinander. Ich glaube, die beiden kommen halt wirklich in den meisten Turnieren im Moment so weit, weil sie so fehlerlos und so gut sind, weil sie eigentlich keine Schwächen im Spiel haben. Und das heißt, diese eher neutralen Belege, auf denen wir unterwegs sind im Moment, die spielen in die Stärken von Sinner und Alcaraz hinein und entblößen die Schwächen von Zverev und den anderen seiner Generation. Und ich glaube nicht, dass es an den Belegen liegt, sondern eher, dass die Belege unterstreichen, was sich halt im Herrentennis abspielt, dass 2 davongezogen sind und andere nachziehen werden und Zverev mit nicht zu der Gruppe dazugehört.
Alexander Zverev ist jetzt hier in der zweiten Runde beziehungsweise im Viertelfinale gegen Daniil Medvedev ausgeschieden, 3-6, 3-6. Er hatte wenig Chancen, wie gesagt, bei 3-4 im ersten Satz. Bis dahin hat er eigentlich ganz gut gespielt und danach ging alles den Bach runter bei ihm. Er hat
eine Zahl.
Ja, bitte.
Weil der einfach alles unterstreicht, was in dem Match passiert ist. Alles, was länger als 4 Schläge war, Zverev gewinnt 14 Punkte, Medvedev gewinnt 35. Mhm. Und das kann nicht sein gegen den komplett formlosen Medvedev. Das sollte Zverev eigentlich gegen gar keinen Gegner auf der Tour passieren.
Medvedev ist danach gegen Leonard Tien ausgeschieden in einer tiradenreichen Partie, wo er gegen alles und jeden gewettert hat, wo er zwischendurch sich hat behandeln lassen wollen, eine Verwarnung bekommen hat, darüber dann geschimpft hat, am Ende gegen Leonard Tien aufgegeben hat. Genau, er wurde verwarnt, weil er nicht genug gegeben hat, weil er gesagt hat, ich habe Krämpfe, Leute, ich kann nicht mehr spielen. Deswegen ist er verwarnt worden, weil er nicht genug getan hat, um dieses Spiel wettbewerbsfähig ausziehen zu lassen. Ich muss doch mal die richtige Formulierung rausfinden. Aber er hat dann gegen Leonard Tien verloren in 3 Sätzen, beziehungsweise bei 0-4 hat er aufgegeben. Medvedev hat sich selber stark geredet und das hat er vielleicht dann auch so ein bisschen mit Zverev gleich, dass er nach seinen ersten beiden Siegen gegen Cameron Norrie und Alejandro Davidovich Fokina gesagt hat, es ist, steht noch ein guter Herbst vor mir, aber so richtig glaube ich auch noch nicht so dran. Aber es war sein erstes Turnier mit neuem Coach, mit Thomas Johann schon an seiner Seite.
Ja, und ganz kurz, die ATP hat es dann nachher wieder kassiert. Also eigentlich ist das eine Regelung, die noch aus den Zeiten kommt, wo Wetten im Tennis ein großes Problem war. Und wer sich vielleicht an die ganzen Geschichten damals um Nikolai Davydenko erinnert, das ist so um die Jahrzehntwende, Nuller in die Zehner gewesen. Und da gab es immer wieder Vorwürfe gegen ihn, dass er Matches manipulieren würde. Und dann gab es ein Match, wo ihm unterstellt wurde, dass er, ich hab's jetzt nicht rausgesucht, weil ich jetzt auch nicht wusste, dass wir da direkt drüber sprechen, aber es gab damals ein Match, wo ihm das unterstellt wurde und dann hat die ATP mit der Zeit halt diese Regeln wirklich verschärft und wir sehen das ab und an, dass das jemand, lack of effort heißt das im Englischen.
Lack of effort, genau. Danke.
Dass ihnen das unterstellt wird, aber hier hat es die ATP dann selber kassiert, weil es ja offensichtlich war, dass Medvedev einfach nur Krämpfe hatte und nicht weitermachen konnte. Und wir können ja auch mal die Woche von Leonard Tien unterstreichen. Er hat schon ein bisschen Glück mit der Auslosung gehabt. Cirundolo-Besieg kam direkt vom Labour Cup. Coboli-Besieg kam vom Labour Cup. Musetti war verletzt. Medvedev war auch verletzt. Oder hatte dann nicht mehr die Power hinten raus. Und so stand Leonard Tien im Finale. Nicht schlecht für ihn gelaufen.
330 Punkte für eine gute Woche. Also, wir wollen nichts von Leonard Tien dann in
der Weise. Der Typ ist immer noch Teenager. Ist eine super Leistung. Aber hat natürlich schon ein bisschen Glück gehabt.
Das war eine Woche, die man einfach zwischendurch mal braucht, um in die Weltspitze vorzurücken, diese 330 Punkte, hat dann gegen Jannik Sinner keine Chance gehabt beim 2-6 und 2-6. Müssen wir noch einmal, eine Geschichte möchte ich gerne erzählen, weil Lorenzo Musetti sie betrifft. Musetti musste gegen Leonard Tien aufgeben, hat vorher den Zorn der Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich gezogen, als er in der ersten Runde gegen Giovanni Pecci-Perica zwischendurch sich darüber beschwert hat, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer im Publikum husten und hat dann sich relativ abfällig über Chinesen geäußert, hat gesagt, immer diese Chinesen, die dauernd husten, hat dann Hustgeräusche nachgemacht, hat das Match gegen Lorenzo Musetti, hat gegen Pecci-Perica gewonnen. Wir haben die Woche vorher von Taylor Townsend beim Billie Jean King Cup erlebt, wie sie sich über das Essen in China aufgeregt hat. Wo ich dann auch sagen muss, was seid ihr alles für unfassbare Sensibelchen, dass euch sowas aufregt und dass ihr sowas dann ansprechen müsst. Da gab es natürlich eine halbgare Entschuldigung, sowohl von Taylor Townsend als auch von Musetti. Taylor Townsend hat dann Beijing abgesagt, beziehungsweise Wuhan auch abgesagt. Lorenzo Musetti ist auch nicht, wissen wir auch nicht, ob der noch weiterspielen wird jetzt. Was soll das? Leute, spielt Tennis, wenn ihr auf dem Tennisplatz seid, oder geht mal zurück auf die Challenger-Tour oder auf die ITF-Tour, wie dort Tennis, unter welchen Bedingungen dort Tennis gespielt wird.
Ich muss sagen, ich fand seine Entschuldigung besser als die von Townsend.
Ja.
Trotzdem war es natürlich ein bisschen schulsportmäßig, ne?
Also, aber ich verstehe es einfach nicht. Was ist das für, ernsthaft, das sind Star-Allüren.
Naja, aber sind wir ganz ehrlich, also du bist auch schon lange genug im Tennis unterwegs.
Natürlich.
Da laufen nicht die angepasstesten Menschen rum. Ne?
Natürlich nicht, aber das werde ich mir nicht nehmen lassen, meinen Zorn über solche blöden, doofen Aussagen von jemandem wie Lorenzo Musetti dann einfach so beiseite zu wischen. Das nervt mich einfach, wo ich dann denke, was seid ihr für Sensibelchen? Und ja, das haben wir seit 11 Jahren in diesem Podcast, haben wir immer wieder angesprochen. Leute, rafft euch, ernsthaft. Das ist meine These und meine Ansage hier.
Na, bei den Bedingungen in Shanghai könnte er natürlich jetzt auf einmal zu den Favoriten gehören und das Publikum ist nicht so gut auf ihn zu sprechen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wobei ich hier auch gerade in die Sektion gucke und da haben wir doch jemanden mit Felix Auger-Aliassime, der glaube ich allen Ansprüchen gerecht werden kann. Nehme ich jetzt zumindest an, dass er das auch in Zukunft wird können.
Luciano Daderi wird aber siegen, Lorenzo Musetti danach gegen Auger-Aliassime oder Jasper de Jong. Im Viertelfinale könnte dann Alexander Zverev warten oder Jerzy Lehecka oder Denis Shapovalov oder Arthur Rinderknecht. Das zum Teil hier in Shanghai. Eine Sache müssen wir noch gerade ansprechen. Jannik Hanfmann hätte heute beinahe gegen Novak Djokovic gewonnen. Novak Djokovic hat mit 4-6, 7-5 und 6-3 gewonnen. Der zweite Satz hat Djokovic, da hat er seinen Aufschlag sehr gut verteidigt, aber Jannik Hanfmann hat hier ein richtig gutes Turnier gespielt, hat sich durch die Quali durchgespielt, dann Lorenzo Sonego in 3 Sätzen besiegt, dann Francis Tiafoe in 3 Sätzen und dann hat er gegen Novak Djokovic eine wirklich starke Partie abgeliefert und auch Jannik Hanfmann ist mit neuem Coach unterwegs, mit Peter Popovic, hat sich ja von Juan Pablo Brzezinski getrennt. Er ist auf dem Weg, also er will in den Top 100 wieder zurück, am besten bis Ende des Jahres, damit er bei den Australian Open nicht in die Quali muss. Das war hier eine beeindruckende Woche und letzte Woche hatte er schon eine sehr gute Challenger-Woche, wo er nur ganz knapp im Halbfinale, das hatte ich noch geguckt, gegen Elliot Spezieri verloren hatte. Das hätte er nicht verlieren müssen, aber die letzten 2 Wochen sind für Jannik Hanfmann extrem gut gelaufen.
Ja, und mein wäre natürlich der Sieg seines Lebens gewesen.
Ja,
also,
ja.
Egal wie alt Djokovic ist, das wäre es für ihn natürlich gewesen. Und dann wäre dieses Turnier wirklich komplett offen gewesen. So ist Djokovic jetzt wahrscheinlich schon irgendwie der Favorit erstmal pro forma. Aber Hanfmann hatte ihn durchaus nah an der Niederlage. Ob er es dann am Ende wirklich über die Ziellinie gebracht hätte, ist noch was anderes. Aber er war nah dran. Also hätte den zweiten Satz auch gewinnen können, dann hätte er es geschafft. Das wäre natürlich schon irgendwie sehr kurios gewesen, wenn er auf einem Hartplatz zugegebenem eher langsam Hartplatz, aber wenn er da Djokovic besiegt hätte. Aber ja, gut. Also ich würde mal sagen, ein für ihn sehr erinnerungswürdiges Match.
Absolut. Und hätte er es geschafft, jeder, der einen Sieg gegen Novak Djokovic seinen eigen nennen darf, der kann das in seinen Lebenslauf und auf dem Briefkopf draufschreiben. Also das
ja, wir denken daran, wie hat Daniel Brandt damals seinen Sieg gegen Federer geschafft?
Genau. Ing Staat damals. In der Schweiz dann auch noch. Ja, haben wir noch was wir besprechen müssen?
Nö, ich glaube,
wir sind durch. Wir haben es alles ausgekaspert hier. Denn das Tennis der letzten 2 Wochen. Nächste Woche gibt es leider keinen Podcast, weil Philipp hat leider keine Zeit. Danach gibt es aber wieder einen Podcast von den 250er-Turnieren, wenn wir so langsam auf die europäische Hartplatzsaison einbiegen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr es unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.